Hallo und grüß Gott, sagt Ihnen Bodo Klose. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. In der Lebenshilfe sprechen wir über alle Lebensbereiche, die uns im Alltag bewegen. Familie, Beruf, Freizeit, Beziehung und Gesundheit. Und heute möchten wir Ihnen einen sehr interessanten Schauspieler vorstellen. Er spielt seit 20 Jahren als Berufsschauspieler am Theater. Er hat schon in einigen Filmen mitgewirkt, auch in Hauptrollen. Und er ist Synchronsprecher. Und er lebt mit dem Down-Syndrom. Sebastian Urbanski. Im Jahr 2019 wurde Sebastian Urbanski in den Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe berufen. Das sollte ich vielleicht ein bisschen erklären. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe ist ein gemeinnütziger Selbsthilfeverein mit dem Ziel, Menschen mit Behinderung zu begleiten und ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen. Die Lebenshilfe gibt es also nicht nur hier bei Radio Horeb, sondern auch als engagierte Vereinigung für Behinderte und das schon viel länger, nämlich seit 1958 schon. Und Sebastian Urbanski ist das erste Mitglied mit Down-Syndrom im 15-köpfigen Vorstand der Vereinigung Lebenshilfe. Sebastian Urbanski ist Anfang 40, er lebt und wirkt in Berlin. Von dort ist er uns nun auch zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Urbanski.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Urbanski, Sie haben vor ein paar Jahren ein Buch über Ihre Geschichte geschrieben. Das Buch trägt den Titel Am liebsten bin ich Hamlet mit dem Down-Syndrom mitten im Leben. Diesen Titel haben wir gesagt, der ist so gut, den nehmen wir einfach auf für unsere Sendung. Am liebsten bin ich Hamlet. Herr Urbanski, wieso gerade Hamlet?
Weil Hamlet ist einerseits ein sehr großes Meisterwerk und auch hat alle Lebensbereiche für sich vereinnahmt. Viele Schauspieler haben mich auch schon drum gerissen, sodass ich dann meine Theaterchefin überzeugen konnte, diese Rolle auch zu spielen. Und darum habe ich eben Hamlet für mich gefunden. Und so heißt auch mein Buch, Am liebsten bin ich Hamlet.
Bei Ihrem Buch wurden Sie unterstützt von Ihrer Mutter, der Journalistin Bettina Urbanski. Mit welchem Anliegen, Herr Urbanski, haben Sie das Buch geschrieben? Was war Ihnen da wichtig?
Also wichtig ist mir, dass junge Eltern und auch Menschen mit Down-Syndrom und geistigen Behinderungen einfach Mut zu geben und ihnen zu zeigen, was man mit diesen Menschen machen kann, wie man ihnen helfen kann und auch unterstützen kann. Und wer Rat braucht, der kann sich mein Buch kaufen und lesen, was ich alles erlebt habe.
Und wir werden schon ein bisschen Geschmack machen auf Ihr Buch oder auch auf Ihre Biografie, Ihr Anliegen sicher auch rüberbringen in dieser Sendung. Denn ja, das ist uns auch ein ganz wichtiges Thema, wie denn das gelingen kann, eben mit einer gewissen Beeinträchtigung, aber doch möglichst ganz normal am Leben teilzunehmen. Schön, dass Sie uns für diese Sendung zur Verfügung stehen, Herr Urbanski. Ich möchte gerne beginnen, auch ein bisschen ähnlich, wie es in Ihrem Buch aufgebaut ist, mit Ihrer Kindheit und Jugend. Ich meine, es war natürlich so, also es wurde auch beschrieben, wobei das ja dann mehr nicht Ihre eigene Erinnerung ist, wie das damals war, als Sie zur Welt kamen, aber Sie beschreiben das dann schon, was so auch Ihre Eltern erlebt haben, so diesen Schock der Diagnose und die ersten schweren Monate der Reaktion in der Familie und auch im Freundeskreis, das finde ich, wird sehr feinfühlig beschrieben, aber das ist ja etwas, was man dann Ihre Eltern fragen könnte, wie das damals war, und da haben wir auch schon einige Sendungen gemacht bei Radio Horeb, eben wie denn das dann ist für Eltern mit so einer Situation. Aber wir wollen ja mit Ihnen sprechen, und wenn ich so Ihr Buch gelesen habe, so eine erste Person, die noch zusätzlich zu Ihren Eltern ins Spiel kam, Ihre Eltern sind natürlich total wichtig, ist klar, aber eine zusätzliche Person, über die ich gerne mit Ihnen sprechen würde, ist Oma Uschi, die Sie auch Grande Dame nennen. Welche Erinnerungen haben Sie an Oma Uschi?
An meine Oma habe ich eine sehr gute Erinnerung, weil sie hat auch uns, also auch mir, sehr viel geholfen. Sie hat auch mir geholfen, dass sie mit mir in unterschiedlichen Galerien war, in Museen war, im Bürgerpark war, da war noch eine Bibliothek, eine Parkbibliothek. Und da haben wir uns Bücher ausgeliehen und uns dann, wenn es warm ist, natürlich draußen hingesetzt und haben da Bücher angesehen und gelesen. Und meine Oma hat mir Märchen auch vorgelesen zu Hause. Und sie hat mich auch sehr viel unterstützt, auch bei Hausaufgaben, die ich machen musste. Und natürlich auch unterstützt im Leben, weil sie war schon bei meiner Einschulung dabei gewesen und hat mich so bis an ihr Lebensende, sage ich jetzt mal, ist sie meine Grande Dame geblieben für alle Jahre, die ich immer noch so nenne. Weil sie hat sehr viel erlebt. Sie hat den Zweiten Weltkrieg auch miterlebt. Sie musste flüchten zu der Zeit und kam dann nach Berlin, nach Deutschland. Und da hatte sie eine große Familie aufgebaut. Und diese Familie ist es, der ich auch sehr viel verdanke in meinem Leben. Und so nenne ich sie Grande Dame.
Die Grande Dame, ihre Oma Uschi, der sie auch viel zu verdanken haben. Natürlich, man hat die Eltern erstmal, die einen auf so einem Weg fördern, aber dann eben Großeltern und andere sind da ganz wichtig und eben auch gerade, ich glaube, ihre Liebe zur Kultur. Sie haben über die Bücher gesprochen, dass sie sie mitgenommen hat in Museen und in Bibliotheken. Da weckt natürlich auch so jemand ein, der hilft wie ein Mentor oder eine Mentorin, die einem da hilft und auch Dinge weckt. Ich glaube, vieles ist ja schon auch vielleicht, jede Beeinträchtigung des Körpers ist ja unterschiedlich. Also und das, aber es ist ja auch der Unterschied, wie es dann gefördert wird von Seiten des Elternhauses oder auch der Familie. Und ich habe dann auch gelesen, sie haben sich damals auch entschieden, in einen katholischen Kindergarten zu gehen. Ja, auch einen normalen Kindergarten, also wurde von den Eltern entschieden, weil sie ja schon so viel konnten. Sie haben gleich von Kind auf ganz viel gelernt und mitgenommen. Wenn man jetzt in der Öffentlichkeit, sagen wir mal, man ist einfach normal unterwegs und manchen, auch mit Leuten mit Down-Syndrom, sieht man ja sehr, sehr, sehr schnell und stark an, dass sie ein Down-Syndrom haben, manchen weniger. Ja, und welche Erfahrungen hatten Sie auch schon als Kind mit Leuten? Sind die einfach ganz normal mit Ihnen umgegangen oder gab es da auch Situationen, wo Sie gemerkt haben, die benehmen sich komisch mir gegenüber?
Ja, das merke ich nur, wenn zum Beispiel sich jemand woanders hinsetzt oder eben als Kind mich in der Bahn gefragt haben, wo ich hin möchte und dann war die Antwort, du bist in der falschen Bahn oder so. Und ansonsten hatte ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen einfach weggehen von mir. Und ich denke mir aber nur, dass sie irgendwie selber Probleme hatten. Also müssen sich jetzt nicht unbedingt jetzt mit mir befassen. Aber ich hatte in der Bahn aber auch Positives, weil manche reden mich immer noch an und sagen, ach, du bist doch der, den ich im Radio gehört habe, ach, du bist doch der, den ich im Fernsehen gesehen habe oder viel gelesen habe. Da sage ich natürlich, ja, auf jeden Fall.
Und das ist natürlich deine Hilfe, wenn man ja einen Bezug hat zu jemandem, wenn man schon jemanden auf einer anderen Ebene kennengelernt hat, dann hat man auch einen Anknüpfungspunkt. Aber rein mal, wenn man sich noch nicht kennt und einfach so begegnet, dann ist eine große Unsicherheit bei dem Gegenüber da. Und sie lieben die, das erinnere ich mich in ihrem Buch, die blonde Frau im blauen Mantel, wie sie sich dann einfach, glaube ich, weggesetzt hat und einfach mit der Situation nicht klarkam. Und ich glaube, das erleben Leute ganz oft und ich habe schon öfters auch mit dem Thema als auch Sendungen gemacht, wo es eigentlich immer der Tenor war, der Behinderte hat eigentlich gar kein Problem, der ist eigentlich ganz normal und der quasi nicht in der Normale, in Anführungszeichen, der fühlt sich unsicher, komisch und seltsam und weiß gar nicht, wie er mit der Situation umgehen kann. Von daher ist es ja gut, wenn man etwas hat, schon über das man sprechen kann, eben wie, ja, dass man sie im Fernsehen gesehen hat oder so, ja. Herr Urbanski, bleiben wir noch ein bisschen in der Kindheit. Erzählen Sie doch mal, wie Sie schwimmen gelernt haben.
Ah, das ist auch eine Paradestelle in meinem Buch, weil da kann ich mich auch in die Stelle meines Vaters reinversetzen. Und die ist so drin geblieben, es ist einfach Wahnsinn, sag ich jetzt mal. Und dann war das ja so, dass ich schwimmen lernen sollte, dass ich nicht untergehen soll. Und da war ich zuerst natürlich, wollte ich erst gar nicht. Und dann habe ich gemerkt, das Wasser ist gar nicht so kalt. Und dann bin ich dann auf die Leiter rauf. Und Vati hat mich dann runtergesammelt. Und da war ich im Wasser. Und dann habe ich gemerkt, dass Vati mich sicher in den Arm hatte. Ich aber immer noch so viel geschrien habe, bis am Ende auch Vati die Nerven blank lagen. Und er auch noch geschrien hat, weil sich auch ein paar Nachbarn dann beschwert hatten. Also, das war schon ein Wahnsinnserlebnis. Weil auch eben alle haben es mitgekriegt, was Vati
Oh
mit mir gemacht
ja.
hat. Aber im Endeffekt, dazu bin ich auch ihm sehr dankbar, dass ich jetzt schwimmen kann. Denn jetzt schwimme ich wie wirklich wie ein Fisch im Wasser und will gar nicht mehr raus.
Ich kann mir die Situation, wie Sie es jetzt auch gerade beschreiben, sehr, sehr gut vorstellen. Also das hat man ja öfters erlebt, wie dann Eltern versuchen, ihrem Kind zu helfen, auch ganz normalen Kindern. Einfach, ich glaube, das ist eine Eltern-Kind-Situation in jeder Lebenssituation. Und dann ist irgendwo ein Stress und dann wird's laut und dann gucken sich noch die Leute drumherum um und wie kann man nur oder was weiß ich alles, so diese
Ja.
Dinge. Und also wir merken ja schon, also es sind ganz normale Erziehungssituationen, Lernsituationen, denen man als Kind schon ausgesetzt ist, als Eltern. Und ja, also von daher ein wichtiges Erlebnis, wo Sie schwimmen gelernt haben. Danke, dass Sie uns daran teilhaben lassen. Auch im Buch
Gerne.
steht noch, wie Sie Dreiradfahren gelernt haben, Rechnen gelernt haben. Solche Dinge finde ich gut. Sie haben aber keine Geschwister. Ja, das habe ich so ein bisschen auch jetzt mitverfolgt. Ich kenne ja auch andere Familien, wo es dann aber tatsächlich auch noch zu weitere Geschwister gab. Bei Ihnen war das jemand anders. Was war denn Ihr Geschwisterchen?
Also mein Geschwisterchen war ein tierischer, also war ein Tier, also ein Kater war das. Und den habe ich liebevoll mein kleiner Bruder genannt, weil wir hatten ihn schon sehr lange, 11 Jahre lang hat er mich begleitet, also die ganzen Schuljahre begleitet. Und er war in meinem Zimmer oben, im Garten war er dann auch. Und wir haben zusammen geschmust, sag ich mal. Also ich habe ihn sehr viel gestreichelt natürlich. Er hat sich immer wohl gefühlt. Und da plötzlich, als ich dann mal hoch in mein Zimmer kam, saß Poldi plötzlich auf meinem Schreibtisch, wo ich meine Hausaufgaben hatte, von Mathematik. Dann habe ich die Aufgaben da gemacht. Und der kleine Bruder hat immer auf irgendwelche, so wie Katzen eben machen, die trampeln ja meistens gerne. Ein kleines Trampeltierchen. Und komischerweise hat er immer auf die Zahlen so drauf gewesen. Habe ich natürlich aufgeschrieben und in der Schule haben sie herausgefunden, das war alles richtig. Also so hat mein kleiner Bruder mir auch beim Rechnen geholfen. Das ist richtig irre, dass er sowas konnte.
Also ihr kleiner Bruder, der Kater Leopold, genannt Poldi, können wir uns auch ganz, ganz gut vorstellen. Und ja, klar, so ein Kater, der lebt leider nicht so lange. Der musste dann leider auch gehen.
Ja. Und am Ende muss natürlich auch mein kleiner Bruder auch gehen, weil er war ja auch leider krank. Aber ich bin eben trotzdem für die Zeit, in der er da war, wirklich sehr dankbar.
Und wir merken schon auch, ja, sie leben ein ganz normales Leben, wie jeder von uns auch, mit den ganzen Themen, die so eine Kindheit ausmacht, die so ein Leben ausmacht. Und ja, eben ihre Oma Uschi, die Grande Dame, hat ihnen auch die Liebe zur Musik ein bisschen mehr vermittelt. Und ja, sie heißen ja Sebastian Urbanski. Wo kommt denn der Vorname Sebastian her?
Der kommt nach dem zweiten Vornamen von Johann Sebastian Bach, dem größten Musiker aller Zeiten. Und ihn schätze ich sehr. Der hat zwar im Barock auch gelebt. Und die Musik, die er gemacht hat, die habe ich heute auf CDs, die ich auch sehr gerne. Und ihn schätze ich sehr, weil er ein riesen Petto hatte, ein riesen Œuvre, was er gemacht hat. Und deswegen ist er auch mein Idol geworden in der großen Klassik.
Also das Idol der Klassik, da wollen wir jetzt ein bisschen hören. Wir hören ein Werk von Johann Sebastian Bach und lassen das so ein bisschen die Kindheit und Jugend von Sebastian Urbanski ein bisschen nachklingen. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott. Heute unser Thema: Am liebsten bin ich Hamlet, Leben mit Down-Syndrom. Mein Name ist Bodo Klose. Ich spreche mit Sebastian Urbanski. Er ist Schauspieler und Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Und ja, wir haben gerade ein bisschen reingehört in eine Arie aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach. Und sind mit Sebastian Urbanski im Gespräch über sein Buch, das auch diesen Titel hat, Am liebsten bin ich Hamlet. Wir haben jetzt über seine Kindheit und Jugend gesprochen. Herr Urbanski, jetzt würde ich sehr gerne auf das Thema, ja, Schauspielerei kommen. Das würde mich als nächstes interessieren. Erzählen Sie doch mal, Weihnachten 2000, das ist jetzt über 20 Jahre her. Was ist denn da so gewesen? Wie kam es dazu, dass Sie Schauspieler geworden sind?
Ja, zu Weihnachten spielen wir meistens ein bisschen ein paar Spiele. Und eines dieser Spiele war zum Beispiel auch ein Puppentheater, den mein Vater gebaut hatte aus rot-blauem Holz und mit Handpuppen. Und dann hat Vater gespielt, und dann hat Mutti gespielt und dann wollte ich das auch mal probieren. Es hat auch hervorragend funktioniert. Und dann später habe ich dann meinen Eltern was vorgespielt. Also das heißt, ich habe ihnen eine berühmte Filmszene aus Titanic gespielt, wo der Jack Dawson seine Rose da wieder aufs Deck zieht. Und ihr dann sollten eben raten, aus welchem Film das war. Das haben sie geraten und haben gesagt, das war sehr schön. Aber jetzt musst du in ein richtiges Theater. Und dann hat Mutti mir ein Vorstellungsgespräch im Theater organisiert, im Theater Rambazamba in Berlin. Und da sind wir dann hin. Und da habe ich mit dem damaligen Theaterchef gesprochen, meine Mutti natürlich auch. Und herauskam, dass sie gesagt haben, er führt die Linie von Bertolt Brecht. Und da wurde ich hörig und habe gesagt, den kenne ich doch, den schätze ich sehr. Durch meine Großtante Gerdi habe ich Bertolt Brecht auch kennengelernt und wollte dann in diesem Theater bleiben. Und da hat er gesagt, okay, dann guck dir mal ein Stück an. Das habe ich gemacht. Das war das Stück Magna Ima. Dann habe ich erstmal zugeschaut, dann sollte ich dann erstmal ohne Text mit Proben. Dann kam der Text dazu. Und dann kam eben mit dem Text auch natürlich das Spiel in dem Stück. Und so bin ich dann ins Theater gekommen und dann ging es weiter, die Erfolgsschiene, bis sie plötzlich ein Beispiel hatten im Deutschen Theater, dem DT von Max Reinhardt. Und als sie da gespielt hatten und fertig waren, hatte ich dann gemerkt, dass mir das liegt. Das Publikum stand plötzlich auf, Standing Ovation, der ganze Saal stand. Und da habe ich gemerkt, auf diesen berühmten Brettern bin ich zu Hause. Ich bleibe im Theater. Und so bin ich dann dazu gekommen.
Die berühmten Bretter, die die Welt bedeuten, wie man so schön im geflügelten Wort sagt, ist ihr zweites Zuhause geworden. Neben ihrem normalen Zuhause haben die Bühne als Zuhause. Sie haben ihre Berufung zum Schauspieler entdeckt. Das Theater Rambazamba ist das bedeutendste deutsche integrative Theater. Und ja, eben hat ein Ensemble mit Berufsschauspielern. Und ich habe mal so reingeguckt, was es da über die Jahre für Titel gab. Alice in den Fluchten, Ich freue mich, Groteske zum Krieg, Müller und Müller, Love, 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 Lost, kann man kaum aussprechen, aber da haben sie den Hamlet gespielt, ja. Und
Richtig.
viele andere. Der gute Mensch von Downtown, der zerzanzte Alexanderplatz, die Räuber, Pension Schöller, Don Juan. Der Ring, der nackte Wahnsinn. Ich finde, also, das sind gehaltvolle Themen. Sie widmen sich da richtig anspruchsvollen Stoffen.
Das stimmt. Also, wir merken, ist das alles sehr hohe Weltliteratur. Und die schätze ich natürlich auch sehr, weil ich habe hier auch Hörbücher und kann von den berühmten Schauspielern und Theaterleuten auch in dem Bereich auch viel lernen. Natürlich haben meine Eltern mich auch theatermäßig natürlich unterstützt, weil sie immer meinen Text abhören, mir helfen, den Textbüchern, so dass ich am Theater dann diese großen Stücke auch spielen kann.
Also eine ganz normale Theaterarbeit. Man braucht einen Text, mit dem muss man sich erstmal auseinandersetzen, den üben, sprechen, lernen, je nachdem, wie auch die Regie das haben möchte, um dann in eine Rolle reinzuwachsen und dann eben den Text so wie gewünscht, gut verständlich, aber auch in der Rolle überzeugend rüberzubringen. Und ja, also, und da kommt eben auch der Hamlet ins Spiel. Das war im Jahr 2011. Diese Rolle Hamlet mit dem Untertitel Lass mich den Löwen auch noch spielen. Also das war, glaube ich, eine wilde Zeit, habe ich so im Gefühl.
Das stimmt. Es war wirklich eine wilde Zeit. Zuerst hatten wir natürlich Sammelproben, wo wir dann rausfinden wollten, welche Stücke nehmen wir jetzt da rein in dieses Last Love Lost. Und Hamlet war auch eins davon. Und da war ist es so, dass ich dann die Theaterchefin dann überzeugen musste, den zu spielen, hatte Gott sei Dank noch eine weitere Hilfe von der großen Schauspielerin Angela Winkler. Sie hat mir dann auch geholfen, weil sie hatte schon den Hamlet gespielt und weiß, wie man den spielen muss. Und da hat sie mir geholfen, vom Text her, von den Impulsen, die ich da geben muss, weil Hamlet ist ja so ein eine Person, die irgendwie so zweigesichtig ist, also zwei Gesichter hat. Einerseits zu Ophelia, die er eigentlich liebt, eigentlich gerne hat. Und der zweite Gegenpol war der böse Onkel, der jetzige König. Und zudem muss er natürlich auch böse sein. Also so ist es einfach erst lieb, dann böse und wieder umgekehrt. Und diese großen Impulse musste ich natürlich lernen. Und da haben mir diese beiden Damen sehr viel geholfen.
Also ein schneller Wechsel entgegengesetzter Emotionen, das glaubwürdig darzubringen, ist eine starke Theaterarbeit, eine hohe schauspielerische Anforderung. Und das war
Ja.
jetzt eben auch an dieser Rolle sicher mit eines der beeindruckendsten Dinge. Herr Urbanski, Sie schreiben in Ihrem Buch auch mal, dass Sie als Schauspieler eine Krise gehabt haben.
Das
Sie
stimmt.
haben das genannt, wenn das Herz stehen bleibt. Was war Ihre Krise als Schauspieler?
Ne, das war das, ich freue mich, dass ich geboren bin, dieses Stück. Und da begann das große Loch, weil das ist ein Stück über den Zweiten Weltkrieg. Man sah an den Wänden diese zerfetzten Gesichter und mittendrin mussten wir spielen auf der Bühne. Also im Kino Babylon in Mitte. Und das war so ein Stück, wo ich da gefesselt an einem Tisch saß und irgendwie den Text sagen musste. Und dann habe ich gemerkt, der Anfang war am Ende, das Ende am Anfang, der Anfang in der Mitte und dann die Mitte am Anfang. Und es war so ein Hin und Her und Durcheinander, da konnte ich einfach nicht mehr. Hat dann angefangen zu weinen. Meine Mutti kam dann auf die Bühne und wollte mich trösten. Der Theaterchef meinte, nein, er braucht keine, die ihn tröstet. Er musste jetzt alleine durch. Und da war das tiefe Loch, weil ich dann eben wirklich ins Bodenlose, fast, sage ich jetzt mal, gerutscht bin und war dann am Ende. Und dann hatte ich auch hier gelesen, was passiert, wenn eben das Herz aufhört. Und war ich total bleich. Und dann musste ich das Buch erstmal meinen Eltern geben, weil ich konnte dann nicht mehr. Meine Mutti hat mich dann umarmt, mein Vati auch. Und so bin ich dann so langsam wieder wärmer geworden und habe gesagt, nein, ich muss weitermachen. Und dann das habe ich dann auch gemacht. Habe mich dann auch gerappelt und bin dann wieder zur alten Größe gekommen.
Okay, also ein Punkt. Also ich sehe jetzt man kennt das ja von klassischen Verhaltensmodus her als Blackout. Man ist auf der Bühne oder bei einem Vortrag, man hat sich total vorbereitet, aber das Drumherum ist so heftig, wie ja
Ja.
immer das passiert. Es war ein totaler Blackout, aber nicht nur vom Kopf her, sondern ihr ganzer Körper hat quasi ausgesetzt. Und das ist natürlich eine schwierige Erfahrung und mit jeder verstehen können, wenn sie dann sagen, ach, dann mache ich nicht mehr, dann höre ich da auf. Also das könnte ja durchaus verständlich sein. Was? Sie haben schon gesagt, Sie haben weitergemacht, aber was hat Sie motiviert, nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen? Was war da in Ihnen da, dass Sie das geschafft haben?
Ja, ich wollte ja spielen, ich wollte weitere Stücke spielen. Ich wollte einfach im Theater da sein, also auch präsent sein auf der Bühne, fürs Publikum spielen, für meine Eltern natürlich auch, weil zur Premiere ist es immer so, dass meine Eltern immer auch kommen. Und dann ist es schon eine große Auszeichnung, dass sie dann den Text auf der Bühne zu hören bekommen und nicht nur zu Hause, sondern auch mal auf der Bühne. Und auf der Bühne kann ich einfach leben. Und die Bühne hat mich dann auch am Ende auch gerettet, sozusagen.
Und am liebsten sind Sie Hamlet und wir hören als nächste Musik einen Ausschnitt aus einer Hamlet-Suite von Schostakowitsch. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit Sebastian Urbanski. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher. Als Hauptdarsteller in dem ARD-Film So wie du bist begeisterte er Millionen von Zuschauern. Er gehört zum festen Ensemble des Rambazamba-Theaters in Berlin als Berufsschauspieler. Ich bin Bodo Klose und ich spreche mit Sebastian Urbanski über sein Buch und das Thema dieser Sendung. Am liebsten bin ich Hamlet, Leben mit Down-Syndrom. Und gerade sind wir richtig in diese Welt von Shakespeare und von diesem dänischen Prinzen und seine Tragödie hineingetaucht mit der Musik von Schostakowitsch. Ja, Herr Urbanski, Sie lieben die klassische Musik und also in so einem Werk kommt natürlich auch das ganze Drama wunderbar rüber, nicht wahr?
Das stimmt. Das ist auch eines der größten Dramen überhaupt.
Ja, und in meiner Zwischenmoderation habe ich gerade angesprochen, diesen Film So wie du bist im Jahre 2012. Da waren Sie ja richtig in der ARD zu sehen, eine Hauptrolle. Erzählen Sie vielleicht kurz, wie war das damals, diesen Film aufzunehmen?
Das war richtig Wahnsinn, weil ich da musste ich zeigen, auch nicht nur auf der Bühne und nicht nur hinter der Kamera zu stehen, sondern auch mal vor der Kamera zu stehen. Da hatte ich auch mein Textbuch natürlich mit, den ich auch schon im Urlaub gelernt habe. Jeden Morgen sozusagen, wenn die Eltern reingekommen sind, saß ich vor dem Textbuch. Und dann ging es los mit den Drehs. Und das war richtig schön, weil da war ich in Wien, meiner Traumstadt, und fand es da richtig schön. Und die Stadt war richtig schön und dann eben diese Filmdrehs dazu. Und da war ich schon im siebten Himmel, sag ich jetzt mal, weil meine Freundin Juliana, auf die ich später nochmal zurückkomme, war mit bei. Sie hat dort in dem Film die Michalina gespielt. Und im Film ist es so, dass eben dort ein Gesetz herrscht, oder herrschte, besser gesagt, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht heiraten dürfen. So, und darum ging dieser Film, welche Höhen und Tiefen dieses Liebespaar aushalten muss, welche Tiefen das Paar aushalten muss, welche Schönheiten des Lebens, eine Mutter zu haben, die eigentlich gegen die Beziehung ist, der Vater ist eigentlich dafür, muss aber natürlich mit seiner Frau irgendwie zusammenhalten. Und das war auch schon fast wie ein Drama. Aber der Film ging Gott sei Dank sehr gut aus. Am Ende war es so, dass Gisela Schneeberger hat eine Richterin außer Dienst gespielt, die hat dann versucht, dieses Gesetz aufzuweichen, hat es geschafft, so dass wir, Michalina und ich, dann am Ende doch heiraten durften.
Und also im Film durften, ja?
Und dieses war schon für mich schon ein Zeichen für die Zukunft.
Und okay, auch also Sie durften im Film quasi heiraten und das hat auch was irgendwie in Bewegung gebracht. Und ja, erzählen Sie gerne weiter. Heute sind Sie sind zusammen, heute auch noch.
Genau.
Ja, super.
Wir sind heute zusammen. Also ich habe Sie 2004 kennengelernt. Nach 10 Jahren von 2004 bis 2014 war eine sehr schöne Zeit. Ab 2014 habe ich Sie dann gefragt, ob ich eine Chance bei ihr habe, ob ich die Nummer 1 bei ihr bin. Und sie hat einfach gesagt, ja, du hast eine Chance. Und ich habe auch sie überzeugen können. Und seit 2014 sind wir heute immer noch zusammen.
Ja, wunderbar. Wien muss also eine sehr einschneidende Erfahrung gewesen sein. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch noch eine andere Erfahrung, die Sie da gehabt haben. Sie wurden in einem Club gefragt, da war ein Türsteher, der wollte Sie nicht reinlassen. Was war denn da genau?
Und das war dann auch der Film. Also Die Figur wird von Pablo Pineda gespielt. Und da habe ich zwar auch gespielt, aber synchron gemacht für ihn, also ins Deutsche übersetzt. Und so kommt beides zusammen. Ich war in so ein ähnliches, wo auch eine Stange war. Aber auch der Pablo Pineda im Film Me Too stand auch schon davor. Man hat ihn aber nicht reingelassen. Und da war auch in die Szene, wo er eben sagt, dass ich bin ein Mann und kann alles machen, was ich will. Ich möchte da rein. Ich bin auch nur ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich kann machen, was ich will. Ich will da rein, sozusagen. Und
Und der Film heißt Me Too auf Deutsch, Wer will schon normal sein? Und Sie haben Pablo Pineda angesprochen, als erster Europäer mit dem Down-Syndrom, also mit Trisomie 21, einen Universitätsabschluss abgelegt hat und der eben auch diesen Film in seiner Originalsprache spielt und spricht. Eine Liebesgeschichte mit einer nicht behinderten Frau, die beide zusammenführt, am Ende aber getrennt endet. Also das ist natürlich auch eine Sache, die Sie da ja auch dann als Synchronsprecher natürlich dann auch mit unterstützt haben, damit es rüberkommt, da diese ganze das Erleben, die Erleben der Liebe, aber auch dann der Trennung jetzt in diesem damaligen Film Me Too, wer will schon normal sein? Denn ich freue mich ja sehr, wie Sie erzählen von Ihrer Erfahrung, dass es gehalten hat. Ja, es kann auch anders gehen. Das ist ja auch ein spannendes Thema. Wie geht sowas zusammen? Ja. Und Sie sagen, Pablo Pinedo ist für Sie auch ein Vorbild.
genau, weil er hat einen Dickkopf, den habe ich auch. Er hat sich auch sehr hohe Ziele auch gesetzt. Die hab ich mir auch gesetzt. Und da habe ich eben gemerkt, das passt alles, weil er auch gesagt hat, so eine schöne Tasche, die er von seinen Eltern bekommen hat als Geschenk, die trägt eigentlich nur ein Minister. Und da war auch ein Zeichen auch für mich, weil ich halt bin auch zurzeit auch politisch aktiv, werde zu verschiedenen eingeladen, zum Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue. Da durfte ich mich auch ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Und er wollte wissen, wie Menschen mit Down-Syndrom, mit Behinderung, mit geistigen Behinderungen einfach leben. Er war schon eingeladen zu verschiedenen Foren. Auch mit den Lesungen war ich unterwegs und auch hatte ich eine Gesprächsrunde im Sozialministerium und habe dann so vieles Politisches auch gemacht. Dann wurde die Lebenshilfe auch darauf aufmerksam und Ulla Schmidt hat dann vorgeschlagen, mich in die Lebenshilfe zu bringen. Und mich dann eben als erster Mensch mit Down-Syndrom auch mit in der Lebenshilfe zu sein und dort was zu machen. Und darüber hinaus nicht nur die Stelle in der Lebenshilfe, die mir organisiert, sondern hat auch organisiert, dass ich auch als erster Mensch mit Down-Syndrom im Bundestag sprechen durfte, mit einem Brief, den auch Ulla Schmidt und ihre Mitarbeiter einen Brief ausgesucht hatten von Herrn Putzki, in der war im Rahmen der Euthanasie ein Opfer, den sie eingesperrt hatten. Er war psychisch krank und er hatte in einem dieser Lager einen Brief geschrieben, den er an seiner Mutter geschickt hatte. Und diesen Brief hatte ich im Bundestag, auch dank Ulla Schmidt natürlich, dann im Bundestag vorgetragen. Da waren meine Eltern mit, zwar die auf der Gästeloge, und die bei mir, direkt hinter dem damaligen Bundestagspräsidenten. Und als ich dran war, hat er mich angesagt und dann bin ich ruhig runter. Davor war ich natürlich heftig aufgeregt, mit ihm also Mühe, mich stillzuhalten. Dann bin ich dann runter, habe meine Brille abgelegt, die Lesebrille aufgesetzt, Blätter sortiert, Schluck Wasser genommen, nach vorne geblickt, in den großen Plenarsaal. Und da stand ich jetzt da, wo die großen Politiker stehen normalerweise und ihre Reden halten. Da habe ich nach vorne gesehen. Und da saß die Bundeskanzlerin und also die vier Größten im Staat. Und ich dachte, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt das Richtige. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach losgelegt, weil es ein trauriger Brief war. Habe ich natürlich auch so gesprochen. Und das war ein Wahnsinnserlebnis. Also in dem riesen Plenarsaal des Bundestages. Das war so rührend dort, weil am Ende haben alle geweint, haben alle viele Tränen vergossen. Und das war richtig. Da kamen alle auf mich zu, die Bundeskanzlerin kam dazu, sie hat mir die Hand gegeben, dann wurde mir gesagt, um Gottes Willen, bitte nicht die Hände waschen. Die Bundeskanzlerin hat dir die Hand gereicht, nicht Hände waschen. Ja, und der Bundespräsident, der Joachim Gauck damals, der hatte mich dann umarmt, konnte mich auch gar nicht mehr loslassen. Also, das war Wahnsinn, ein Wahnsinnsgefühl.
Also ein großartiges Erlebnis, ein Leuchtturmerlebnis eines Lebens, der 27. Januar 2017, die Gedenkstunde im Bundestag. Sie haben diesen Opferbrief von Ernst Putzki vorgelesen, den er im 1943 in der Sterbeanstalt Wellmünster an seine Mutter geschrieben hat. Und eben als im Gedenken an die Holocaust-Opfer. Und ja, danke, dass Sie uns an diesem ganz persönlichen Erlebnis jetzt so haben teilhaben lassen. Sie engagieren sich, Herr Urbanski, eben auch im Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe und auch in anderen Bereichen. Sie engagieren sich. Was motiviert Sie, das immer wieder auch weiterzumachen?
Ja, natürlich Ulla Schmidt, weil in der Lebenshilfe habe ich dadurch auch viele Freunde gewonnen, die mich auch unterstützt haben dort. Natürlich auch meine Mutti, die auch bewandert ist durch die Berliner Zeitung. Und ich lese ja auch Zeitung und im Internet unterschiedliche Medien, sage ich jetzt mal, mich informiert habe, ich informiere mich hier auch, wenn zum Beispiel Bundestagswahlen oder andere Wahlen stattfinden, da gucke ich auch rein. Also.
Also wir merken ganz viel auch andere Menschen, die einen immer wieder fördern, anstupsen, die einen unterstützen, raufhelfen. Also das ist ein ganz, ja, ich finde es ein ganz normales, berührendes Leben. Und ja, also ja, sehr beeindruckend. Also die Menschen sind ganz wichtig. Welche Rolle spielt der Glaube in Ihrem Leben, Herr Urbanski?
Also ich bin jetzt zwar in keiner Kirche fest, da ich aber im katholischen Kindergarten war, sage ich, ich bin freiwilliger Katholik. Also das heißt, ich bin, wie gesagt, in keiner Kirche angestellt, sage ich jetzt mal, sondern ich glaube einfach an Gott, weil diese Mysterien drumherum, das fasziniert mich so und an diese heiligen Geschichten, die faszinieren mich so, Und da denke ich, also für mich ist Gott einfach, wenn man das als Person oder als was anderes nimmt, ist für mich einfach der Planet Erde Gott. Weil das ist der einzige Planet, der eine so eine reiche Vielfalt an Pflanzen, Tieren, Menschen, Luft, Lebenserhalt und alles Mögliche, was die Natur da bieten kann. Und das ist schon ein Wahnsinnsplanet. Und so denke ich für mich als Verkörperung Gottes eben die Planet Erde in
Also die
Ausnahme.
Schöpfung, die Verkörperung Gottes, die Schöpfung der Planet Erde, wo sie glauben und ja, Spiritualität erleben, erfahren.
Genau.
Sie lieben ja die klassische Musik. Einer ihrer Lieblingskomponisten ist auch Wolfgang Amadeus Mozart. Und
Genau.
ja, auch der hat auch geistliche Werke geschrieben, und da hören wir jetzt auch mal in eines rein, um diesen Aspekt vielleicht nochmal auch von dem, was Sie erlebt haben im Bundestag, dort am 27. Januar 2017. Und das war die traurige Zeit, aber Sie erleben eben auch, wie dann daraus auch Positives hervorgeht. Und Mozart ist für mich jemand, der dann die Lebenslust anspricht und die Freude. Und von ihm hören wir jetzt ein Werk. Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme mit Klängen von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Krönungsmesse, das Sanctus, passend zum heutigen Thema. Am liebsten bin ich Hamlet, Leben mit Down-Syndrom. Sebastian Urbanski erzählt über sein Buch. Am liebsten bin ich Hamlet. Er erzählt über sein Leben und über sein Engagement für dieses Anliegen, auch der Lebenshilfe, des Zusammenlebens von Behinderten und Nichtbehinderten, eigentlich ein ganz möglichst normales Zusammenleben zu bekommen. Und wir haben eben Mozart gerade gehört. Mozart kann auch ganz anders. Der kann auch weich und lustig und virtuos. Das war jetzt richtig dramatisch, groß, episch. Ja, so muss man auch als Schauspieler sein, Herr Urbanski. Man muss mal ganz fein und zurückhaltend sein oder auch mal verspielt und improvisierend oder dann eben auch mal ganz gewaltig und groß auf der Bühne.
Genau, denn ich habe auch immer gesagt, Gott sieht zu jedem anders aus, egal ob es ein Planet ist oder ein riesenhafter Komponist wie Mozart zum Beispiel. Man kann Gott alles nehmen, sozusagen.
Also man sieht die Gaben Gottes in den Menschen, in der Schöpfung hervorkommen, diese Göttlichkeit, also eines Komponisten wie Mozart oder Bach, den wir am Anfang gehört haben. Das ist schon großartig, was in diesen Menschen vorhanden ist. Und auch das Schöne, was an Gaben in jedem Menschen vorhanden ist, die Gabe der Schauspielerei, die Gabe, ja, am Mikrofon eine Radiosendung zu machen. Die Gabe in der Technik, was weiß ich, alles sind Geschenke, die uns dazu zugelegt sind. Und wohl denen oder auch schön für die, die mit den Menschen zusammen sind, die eben diese Gaben hervorbringen und leben. Und jetzt möchte ich mit Ihnen noch gerne, Herr Urbanski, einfach darüber sprechen. Mit dem Down-Syndrom leben, mitten im Leben. Das ist der Untertitel Ihres Buches. Fühlen Sie sich eigentlich behindert oder durch das Down-Syndrom beeinträchtigt?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich merke das nur, wenn ich zum Beispiel auf meine Ausweise schaue, da denke ich, ups, okay, dann ist es eben so. Aber ich fühle mich einfach nicht so. Also ich nehme es einfach nur hin, okay, ich habe es. Ich lese es auf meinen Ausweisen, okay, so ist es. Ich kann damit leben.
Sie haben mal gesagt, bei der Bundespressekonferenz 2012, also auch eine große Konferenz, Sie haben dort gesprochen und haben Pablo Pineda, Ihr Vorbild, zitiert mit dem Satz: Wir sind verdammt nochmal alle Menschen. Was hat Sie an diesem Satz bewegt?
Also der Satz ist wirklich so, aber er kann auch so interpretiert sein, dass eben Menschen mit Behinderung, also mit geistigen Behinderungen auch zusammen mit den anderen Menschen, mit den normalen, sage ich jetzt mal, zusammenleben können. Und das ist für mich eben das große Ziel, was ich in der Lebenshilfe mache, dass ich mich für diese Menschen einsetze und auch natürlich die Lebenshilfe mit mir zusammen uns einsetzen wollen, dass diese Menschen Hilfe benötigen, die sie auch brauchen, auch kriegen und dass eben das bewegt mich sehr, weil die Menschen mit verschiedenen Behinderungen können auch was erreichen. Und da ist, finde ich auch, dass mein Buch auch sehr wichtig ist und auch das Engagement von mir auch wichtig ist, dass eben dass sie ein angenehmes Leben haben, damit sie wirklich mitten im Leben stehen. Und dass sie eben in diesem Leben wirklich was bewegen können, zusammenarbeiten können und auch mit denen und auch Freunde kriegen können, die sie unterstützen und andere Unterstützer auch kriegen, damit sie eben zusammenhalten und dass sie eben, was die Faszination ausmacht, ist eben, dass eigentlich beide Gruppen zusammen was machen können, dass sie zusammenhalten sollen. Also auch gerade jetzt in Corona-Zeiten, da ist Zusammenhalt am stärksten.
Ja, Sie sprechen die Corona-Zeit an. Ist ja auch klar, als Theater Rambazamba, wo Sie, glaube ich, sowas auch erleben, dieses Miteinander, was Sie beschreiben, dieses auch ja Freunde sein am Theater, miteinander da durchzugehen, das ist ja natürlich im Moment gerade leider ruhend, aber wir hoffen ja, dass es bald wieder losgehen kann, nicht wahr?
Das stimmt.
Ja.
Das hoffen, glaube ich, alle, aber natürlich auch wir. Unser Theater ist ja auch zu und die anderen Theater auch. Wir können nicht ins Theater und unsere Idole von der Nähe sehen, wie sie spielen. So müssen wir sehen, dass wir eben das trotzdem nicht aus den Augen verlieren sollten, dass wir eben irgendwann vielleicht doch wieder auf der Bühne stehen können. Und wenn nicht, und dann ist es so, dass unser Theater jetzt auch Filmprojekte hat, in die unsere Theaterstücke dann als Film festhalten. Für diese Filme schicken wir dann sozusagen in die Öffentlichkeit.
Als auch eine Idee, als, ja,
Und
eine
auch
Alternatividee, wie man Theater gestalten kann und
ja.
eben so reinkommen kann und diese Zeit nutzen und hoffentlich bald geht es wieder los. Vielleicht müssen wir uns noch gedulden oder nochmal überlegen, aber wir hören raus, ihr Engagement hört deswegen nicht auf, auch wenn so eine Hürde da ist, wie jetzt das in Schotter, ein Lockdown da ist. Sie sind mit ihrem Herzen weiter dabei, eben auch im Vorstand der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Ich finde auch schon allein das spricht natürlich Bände, wenn Sie dort als Down-Syndrom-Mensch in diesem Vorstand mit drin sitzen und auf der höchsten Ebene auch Dinge mit anstoßen können. Ich glaube, das beeindruckt die Leute schon so. Aber auch wie Sie persönlich drauf sind, jetzt auch uns für diese Sendung zur Verfügung gestanden haben, Herr Hubanski. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Zeit, dass wir die haben konnten. Vielleicht, was ist Ihnen jetzt noch als Abschlussgedanke wichtig? Was soll man nochmal so, wenn man so das Gespräch Revue passieren lassen, was ist Ihnen so am Abschluss nochmal wichtig als Fazit?
Als Fazit ist, dass einfach alle zusammenhalten, nicht aufgeben und sehen, dass man sich trotzdem beschäftigen kann. Auch wenn jetzt Corona ist, kann man jetzt zwar nicht in der Öffentlichkeit, aber wir können von innen nach außen sozusagen, unser Inneres nach außen kehren und das in die Welt tragen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Sebastian Urbanski. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher, Filmschauspieler. Er ist Berufsschauspieler am Theater Rambazamba in Berlin. Wenn Sie mal in Berlin sind und mal wieder ins Theater gehen können, suchen Sie nach Rambazamba und nehmen Sie das Theater mit, was Sie da spielen. Anspruchsvolle Stücke, beeindruckende Stücke. Und vielleicht kriegt man auch so mal wieder was von Sebastian Urbanski mit. Wenn Sie das Buch lesen möchten, wir haben in unserem Hörerservice die Daten für sich hinterlegt. Entweder gleich, indem Sie jetzt im Internet, wenn Sie gerade dabei zuhören, den Button Info klicken, da erscheint dieser Buchtitel. Am liebsten bin ich Hamlet mit dem Down-Syndrom mitten im Leben. Es ist beim Fischer Verlag erschienen. Die genauen Daten erfahren Sie von unserem Hörerservice 08328 921 110. Ich sage es gerade nochmal, 08328 921 110. Herr Urbanski, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Sendung.
Gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und ich freue mich einfach, wie Sie auch in mir wieder die Bühne zum Leben gebracht haben. Ich liebe die Bühne auch und von daher bin sehr beeindruckt über Ihre Geschichte und das, was Sie einbringen, wie Sie sich einbringen in der Gesellschaft. Und ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße auch an Ihre Eltern und alles, alles Gute für Sie. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war die Lebenshilfe heute mit dem Thema Am liebsten bin ich Hamlet, Leben mit Down-Syndrom mit dem Schauspieler und Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Lebenshilfe Sebastian Urbanski. Ich bin Bodo Klose und ich darf mich von Ihnen verabschieden. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie hoffnungsvoll.